Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Matthias Schwarz und ich sind wieder hier am Start für euch und wir haben uns heute den Philipp Kurz eingeladen. Er ist Co-Founder und Co-CEO von Famindly und wir wollen heute so ein bisschen schauen, was ist die Gründungsgeschichte von euch, aber auch natürlich zum Einstieg erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und was müssen die Hörer denn so über dich wissen, damit sie sich so ein kleines Bild von dir machen können?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch und dass ich ein bisschen was erzählen darf, was die Zuhörer von mir wissen müssen. Also ich bin Arzt. Ich habe in Frankfurt Medizin studiert und habe da auch promoviert im Bereich Psychophysik und habe aber eigentlich nie richtig als Arzt gearbeitet. Bin also mehr oder weniger direkt nach dem Studium in diese Gründung reingeschlittert und leite jetzt seit ungefähr 5 Jahren gemeinsam mit Niklas das Unternehmen Famindly und wir entwickeln so eine Messenger-Lösung fürs Gesundheitswesen. Und vielleicht noch eine Sache, die der ein oder andere Hörer vielleicht dann auch interessant findet. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie tatsächlich. Also meine Familie hat ein mittelständisches Unternehmen. Die machen Maschinenbau. Und dadurch habe ich vielleicht auch das ein oder andere schon mal mitgekriegt dann in jüngeren Jahren auch.
Ja, okay, spannend. Also erstmal herzlich willkommen auch von mir, Philipp. Das bringt mich tatsächlich gleich zur nächsten Frage, was du gerade gesagt hast. Du hast jetzt gerade so schön beschrieben, du bist da reingeschlittert. Was war aber jetzt so der ausschlaggebende Moment oder diese Inspiration, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt Arzt, aber ich gründe jetzt. Klar, die Familie im Hintergrund vielleicht, aber gibt es irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, das hat mich dazu bewegt, zu gründen?
Tatsächlich haben Niklas und ich schon während wir für das Staatsexamen gelernt haben, immer zusammen zu Mittag gegessen und haben uns gegenseitig Geschichten erzählt, was uns so stört im Krankenhaus. Und da waren viele Dinge einfach dieser ganze Papierkram, die Dokumentationspflichten. Also wir haben tatsächlich, und das ist auch so ein bisschen die Geschichte, die wir mal erzählen, wir haben tatsächlich Zeit damit zugebracht, Faxpapier zu suchen oder Faxnummern irgendwie im Internet rauszusuchen und dort da irgendwie Sachen hinzuschicken. Und diese ganze Bürokratie, die damit einhergeht, hat uns einfach so gestört, dass wir schon da immer gesagt haben, wir wollen da eigentlich was dran ändern. Gerne auch gemeinsam. Und haben dann überlegt, was stört uns denn eigentlich am meisten? Und da gab es also dieses Thema Kommunikation, wessen wir uns ja dann auch angenommen haben. Aber so die Entscheidung zum Gründen kam eigentlich, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir bleiben im System, arbeiten als Ärzte und beschweren uns unser Leben lang darüber, wie schlimm das alles ist und enden so wie viele frustrierte Oberärzte, Chefärzte heute, die in einer Tour darüber sprechen, wie schrecklich die ganzen Dokumentationspflichten und die Arbeitsbedingungen und so sind, oder wir ändern was daran. Wir gehen raus und ändern von außen was und versuchen, das System an sich besser zu machen. Und diese Motivation oder dieser Vorstellung, dass man am System oder am ganz großen Ganzen was ändern kann, das hat uns dann, zumindest mich, so motiviert, dann tatsächlich in die Gründung auch zu gehen.
Also kann man sagen, es war so der Gestaltungsspielraum, der euch auch gereizt hat. Also die Möglichkeiten der Veränderung, der Ausmaß sozusagen der Veränderung, den ihr anstoßen könnt. Ist das so richtig?
Ja, das ist so richtig, ja. Ja. Also natürlich ist es total spannend, auch wenn man selbst da einfach mehr Einfluss nehmen kann.
Bringt mich jetzt aber natürlich gleich zu der nächsten Frage. Wenn man einem ganz großen Rad drehen möchte und sicherlich auch zu gewissen Teilen ja eine schwerfälligere Organisation vor sich hat, wie macht man denn da die ersten Steps überhaupt?
Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich viele Leute stellen, die wir uns auch gestellt haben. Und ich sage dann immer, wenn ich das gefragt werde, sage ich einfach machen. Nicht so viel nachdenken, einfach machen und mit möglichst vielen Leuten sprechen. Also mit anderen Gründern, mit Leuten, denen man das Produkt am Ende verkaufen möchte, mit Leuten, die vielleicht schon was Ähnliches verkaufen, mit Leuten, die sich in dieser Welt, in die man dann hineingeht, auch einfach bewegen. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich am Anfang gesprochen habe. Also mit wie vielen Ärzten, mit wie vielen Pflegedirektionen, mit wie vielen Pflegern und Therapeuten ich gesprochen habe, um tatsächlich mir ein Bild zu machen, was braucht's denn eigentlich? Und dann auch mit wie vielen Gründern ich gesprochen habe, um zu verstehen, wie gründet man denn ein Unternehmen? Worauf muss ich achten? Bin zu Seminaren gegangen, Gründungsseminaren und so weiter. Also einfach mal loslegen. Und dann irgendwann, so mit der Zeit, mit sehr vielen Gesprächen, kristallisiert sich irgendwann so ein Bild raus, was die richtigen Schritte sind. Aber am Anfang ist es alles sehr chaotisch, sehr unstrukturiert, sehr, ja, unklar auch. Und das muss man ein bisschen aushalten und am Ball bleiben, um sich da auch das Bild zu machen und einem selbst die Chance zu geben, dass sich das für einen selbst der richtige Weg rauskristallisiert.
Jetzt haben wir ja noch gar nicht so genau gesagt, natürlich, was ihr macht. Wir haben jetzt grob angerissen, es geht um Kommunikation. Es ging um die Problemlösung im Bereich auch Dokumentation, was du gesehen hattest oder was ihr gesehen hattet. Aber jetzt nimm uns doch erstmal mit in das Thema. Also was genau macht ihr und ist es auch vielleicht hat sich das auch verändert über die Zeit oder war das von Anfang an euer Produkt, wo ihr jetzt mit agiert sozusagen?
Also was machen wir? Wir machen so eine Art WhatsApp für die Gesundheitsbranche, wenn man das jetzt mal ganz salopp sagen möchte. Also einen Messenger für Ärzte, Pfleger, Therapeuten, damit die Bilder, Textnachrichten, Dokumente, Sprachnachrichten miteinander austauschen können. Also das ist tatsächlich, uns ähnelt unser Interface dem WhatsApp-Interface schon in gewisser Weise, weil wir halt gesagt haben, wir wollen ein niedrigschwelliges Angebot machen, wir wollen es einfach so einfach wie möglich für die Nutzer machen. Und die Besonderheit jetzt vielleicht im Gesundheitswesen ist, dass die ganzen Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit halt noch sehr viel höher sind. Und die haben wir tatsächlich, da haben wir sehr, sehr viel getan, um diese Anforderung zu erfüllen. Und wir hatten es eingangs, das haben die Hörer ja noch nicht gehört, aber wir hatten eingangs davon, dass wir jetzt auch als erster Anbieter, als Startup tatsächlich als erster Anbieter eine Zulassung bei der Regulierungsbehörde, also bei der Gematik, bekommen haben für genau diese Themen eben. Und das macht mich jetzt an der Stelle vielleicht auch sagen extrem stolz, dass wir das als erstes geschafft haben und nicht irgendwie einer der großen Player da im Gesundheitswesen.
Ja, also erstmal Glückwunsch auf dem Wege dazu. Das ist tatsächlich, ich würde behaupten, ein Riesenmeilenstein für euch, ne, diese Zertifizierung zu bekommen. Wobei auch da wieder die Frage sich daraus ableiten lässt. Du hast es gerade schon angedeutet, sehr, also stark reguliertes Umfeld jetzt außerhalb auch des Datenschutzes mit den Patientendaten. Du hast große Kliniken sind eure Partner oder Kunden. Da ist die Frage, wie habt ihr es aber jetzt geschafft? Auch klar, auf der einen Seite vielleicht das Gematik-Thema, dass du da nochmal abholst und auch nochmal so einen Einblick gibst, wie man zu einer Zertifizierung kommt. Und auf der anderen Seite, wie er es aber schafft, Krankenhäuser abzuholen, die Schnittstellen, weil, zweite Frage, die KISS-Systeme sind ja doch oftmals, wie soll ich sagen, sehr komplex. Habt ihr da offene Schnittstellen? Wie geht ihr da vor? Wie muss man das sich vorstellen? Ist es angedockt oder ist es komplett losgelöst?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht in einen halbstündigen Monolog verfalle, weil das ist natürlich ein sehr breites, sehr komplexes Feld. Ich fange mal bei deiner ersten Frage an, bei der TI-Messenger-Zulassung. Also das war tatsächlich eine große Fleißarbeit. Also da habe ich persönlich, glaube ich, jetzt auch gar nicht den größten Anteil. Also da muss man wirklich jetzt nochmal dem ganzen Team und insbesondere auch meinem Mitgründer Niklas da gratulieren, weil die haben das wirklich, sie haben sich durch hunderte, tausende Seiten von Spezifikationen gewälzt, gewühlt und haben alles, was da drin stand, dann umgesetzt, haben die Gespräche mit der Gematik dazu geführt, haben da wirklich also extrem viel Arbeit reingesteckt, um diese ganzen Anforderungen zu erfüllen. Also das war teilweise auch absurd, was da alles dann vorgegeben ist, ob das dann alles so berechtigt ist, sei es mal hingestellt, ich will jetzt aber gar nicht schlecht reden, sondern da war wirklich einfach am Ball bleiben, durchhalten, eine hohe Leidensfähigkeit an den Tag legen. Das waren wirklich da die Punkte und auch konsequent die Leute mitnehmen und auch anerkennen, dass das nicht einfach ist. Also wir haben das so häufig gehört von anderen Anbietern, die gesagt haben, ach, wir machen das einfach schnell selbst. Das ist ja basiert ja auf Open Source Technologie. Das ist dann so das nächste Thema. Ja, das ist doch alles Open Source, doch alles verfügbar und da macht man das einfach schnell. Aber da gehört eben halt schon noch ein ganzer Rattenschwanz dazu, dass das am Ende dann auch nutzbar ist, dass das am Ende diese ganzen Anforderungen erfüllt. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viel Wissen auch gesammelt über die Jahre. Also es sind ja schon lange Jahre, in denen wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und da gehört einfach gehören gute Leute dazu, dass man ein technisches Verständnis mitbringt und dass man einfach die Motivation hat und den Durchhaltewillen hat, das umzusetzen. Es ist tatsächlich einfach harte Arbeit. Ich wünschte, ich hätte jetzt irgendwie einen Shortcut, den ich hier erzählen kann, aber es ist einfach viel, viel harte Arbeit. Genau, das vielleicht zum Thema Team Messenger. Dann gibt es aber auch noch, also das Thema mit den Schnittstellen. Das ist sicherlich ein Thema, was sehr innovationshemmend im Gesundheitswesen ist. Dass da einfach die Systeme sehr komplex sind, dass die Systeme sehr veraltet sind, dass nicht viel investiert wird, weil einfach auch nicht genug Geld da ist dafür und dadurch mit den Schnittstellen halt dann zusätzlich Geld gemacht wird und die Schnittstellen deswegen leider auch noch nicht mal dem Standard folgen häufig. Also wir versuchen da alles bei uns mit diesem modernen Datenstandard, das wird der eine oder andere vielleicht schon mal gehört haben, das Thema FHIR, darauf setzen wir bei uns eben, aber wir müssen da leider sehr häufig dann mappen auf andere Standards, damit wir irgendwie an diese KISS-Systeme auch dran können.
Dann vielleicht kannst du uns mal so einen typischen Use Case beschreiben von eurem Produkt. Also, dass auch Leute, die jetzt nicht im Thema sind, sich das mal vorstellen können, wie das zum Beispiel im Einsatz wirkt bei euch.
Genau, also so der häufigste Anwendungsfall ist tatsächlich so das, der Austausch ist im Vorder- und im Hintergrunddienst. Also stellt euch vor, ein Assistenzarzt ist gerade in der Klinik und hat einen Patienten, bei dem sieht die Wunde irgendwie komisch aus. Und er weiß jetzt nicht richtig, was er machen soll. Also macht einfach ein Foto, schickt es dem Hintergrunddienst, also dem Oberarzt, der zu Hause ist und sagt, hier, so sieht die Wunde aus, was soll ich denn machen? Und dann kann der Oberarzt von zu Hause, von der Couch zurückschreiben, das ist ganz normal. Mach einfach ein bisschen Cortisonsalbe drauf und fertig. Oder der sagt, oh, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Lass mal den Verband unten. Ich komme ins Krankenhaus und schaue es mir nochmal direkt vor Ort an. Und dann, das sind so die Themen, die man da eben häufig hat zum Beispiel.
War das dann auch ein Thema für euch? Weil ich stelle mir das jetzt gerade so vor, das muss ja dann quasi über die privaten Smartphones laufen. Weil es gibt ja meistens vermutlich keine Firmen-Smartphones für Ärzte. Also das ist jetzt meine Annahme. Deswegen, ist das ein Problem? Oder ist es einfach abgedeckt durch die Sicherheitsstandards im Messenger, dass das dann auch sozusagen den Standards entspricht allen?
Also es ist schon ein Problem. Man muss da schon eine ganze Reihe an Dingen tun, die wir für das Thema Bring Your Own Device, so ist ja dann da der Begriff, der da häufig verwendet wird, also dass man es auf einem privaten Endgerät verwenden kann, haben wir nochmal eine ganze Reihe an zusätzlichen Requirements erfüllen müssen, die jetzt nicht zwingend aus dieser Zulassung auch kamen. Also da war einfach noch zusätzlich ein paar Dinge, die man machen muss, damit man tatsächlich das auch auf einem privaten Endgerät dann verwenden kann.
Okay. Lass uns noch mal kurz bei dem Fall bleiben, den du gerade beschrieben hast, diesen Anwendungsfall. Jetzt hat er das Foto verschickt, hat die Rückmeldung bekommen, Patient wird versorgt. Wie ist dann der weitere Prozess? Fließen dann tatsächlich zum Beispiel diese Bilder in das KISS-System ein, vielleicht sogar dann jetzt auch mit der Gematik-Thema im Hintergrund irgendwann perspektivisch in Richtung EGK, also elektrische Gesundheitskarte, Patientenakte in die Richtung?
Also perspektivisch ist das alles so geplant. dass diese ganzen Themen automatisch dokumentiert werden. Wir haben auch ein Pilotkrankenhaus, bei dem haben wir das schon gemacht, dass wir bestimmt, also dass wir so genannte fallbasierte oder patientenzentrierte Chaträume haben, wo dann die Inhalte des Chatraums tatsächlich auch in das Klinikinformationssystem automatisch rübergespielt werden zu Dokumentationszwecken. Allerdings muss man auch einschränkend dazu sagen, über diese Schnittstellen, die wir bisher bedient werden, können wir keine Bilder verschicken, Stand heute. Also da gehen die Textnachrichten, funktionieren, aber Bilder leider aktuell nicht, weil diese Schnittstellen, die wir da verwenden, nicht dafür vorgesehen sind. Perspektivisch wollen wir natürlich auch Bilder und Dokumente auch über die gleiche Schnittstelle da reinbekommen.
Ich versuche mir gerade so ein bisschen vorzustellen, wie es euch dann gelungen ist. Also die Idee ist ja super einleuchtend. Das würde wahrscheinlich jeder unterstreichen. Und ich weiß es auch von Freunden, die Ärzte sind. Diese Situation, die du beschrieben hast, die läuft ja in der Praxis ganz oft so ab, dass man dann irgendwie dieses Einsatztelefon hat und dann ruft man auf dem privaten Telefon an, muss das dann irgendwie beschreiben, was man da sieht und dann hoffen, dass das Feedback, das man dann zum Beispiel von einem Hintergrunddienst kriegt, entsprechend ja hochwertig ist und man dann nicht irgendwie die Person kommen lassen muss ins Krankenhaus. Obwohl das so einleuchtend ist, stelle ich mir das trotzdem, wie gesagt, total schwer vor, so die ersten Kunden zu finden, weil man muss ja bei der Idee ja bestimmte Entscheidungsträger überzeugen, erstmal so einen Test zu fahren. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Hürde schon nicht ohne ist. Wie ist es euch gelungen, da so die erste Hürde zu nehmen und das erste Krankenhaus zum Beispiel zu überzeugen?
Tatsächlich waren das über persönliche Kontakte. Da hat ein Professor, der uns in so einem Stipendium betreut hat, der hatte seinen Schwager, glaube ich, gefragt, ob er nicht mit uns so einen Pilot machen kann. Der war Geschäftsführer in einem Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern und dann haben wir das mit denen auch gemacht, haben dort tatsächlich auch pilotiert. Und das ist krachend gescheitert. Also da hat gar nichts funktioniert. Also auch insbesondere, weil unser Produkt einfach noch nicht so weit war. Und da haben wir aber extrem viel gelernt. Also das war tatsächlich, die ersten Kunden haben wir so gewonnen über persönliche Kontakte. Und dann haben wir aber auch Kunden gewonnen, tatsächlich über echte Kaltakquise. Also ich habe tatsächlich teilweise Anrufe gemacht, Personen gesucht, die bereit waren, sowas mit uns mal auszuprobieren. Und tatsächlich unser zweitältester Kunde, den habe ich über so einen Cold Call tatsächlich akquiriert. Das ist ein Pflegedienst, der ist heute noch bei uns Kunde. Kleiner Kunde zwar, aber trotzdem freue ich mich total darüber, dass der immer noch bei uns ist. Und den habe ich tatsächlich einfach damals kalt angerufen und habe gesagt, wir entwickeln sowas, wollen Sie es nicht mal ausprobieren? Und dann hat der tatsächlich gesagt, ja, warum nicht? Ich bin immer offen für neue Dinge und hat es einfach ausprobiert. Und obwohl es total schlecht war und wir ihm die ersten anderthalb Jahre, glaube ich, quasi geschenkt haben, die Software, und die Leute sich trotzdem noch bei ihm beschwert haben, hat das durchgezogen und ist heute noch Kunde. Und du brauchst halt auch immer so ein paar Individuen, die dir auch als Personen vertrauen und die dir als Unternehmen vertrauen und die sagen, ich bleib bei euch. Und da habe ich auch im Krankenhausumfeld verschiedene Personen kennenlernen dürfen, die bis heute für uns sich einsetzen, die uns empfehlen, die mit uns irgendwelche Webinare und so machen. Das ist tatsächlich dann viel auch am Anfang, ist es viel Persönliches, was dazugehört. Also gerade am Anfang, glaube ich, darf man das nicht unterschätzen, dass man als Gründer, auch als Person sehr verfügbar sein muss, als Gründer sehr nah an seinen Kunden dran sein muss, um sich dort in gewisser Weise zu etablieren, damit man diese ersten wichtigsten Kunden auch gewinnen und dann auch halten kann.
Ganz wichtige Punkte, lassen wir so stehen. Dann jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt habt ihr den Kunden gewonnen. Wie sieht dann jetzt tatsächlich das Geschäftsmodell aus? Also der Kunde ist ein Pflegedienst, ein Krankenhaus und also hol uns da mal ab, wie ihr das Geschäftsmodell aufgebaut habt, weil das ist ja immer so ein Thema Kostendruck im Gesundheitswesen, KZGA, also Zukunftsgesetz, fordert ja auch gerade die ganzen Kliniken. Vielleicht kannst du da uns nochmal ein paar oder den Zuhörern und Zuhörern einen kurzen Einblick geben.
Also wir haben als Geschäftsmodell ein relativ klassisches Mietmodell. Da bieten wir Software as a Service komplett in der Cloud an. Oder für größere Kunden bieten wir auch eine On-Premise-Installation an, auch als Managed Service dann bei dem Kunden. Das sind so die regulären Angebote. Und dann haben wir aber auch noch ein paar Partner, bei denen man das quasi beziehen kann. Und dann ist das zum Beispiel bei einem Partner auch integriert ins Patientenportal. Oder wir haben auch einen großen Partner im Apothekenbereich, wo das dann ins Apothekenportal integriert ist, der Messenger, sodass diese Themen dann quasi quer subventioniert werden sozusagen. Zum Beispiel kann man auch im Patientenportal-Kontext einen TI-Messenger auch fördern lassen, sodass auch da einige Kunden von uns dann über die Partner von uns den Messenger bekommen und den darüber quasi refinanzieren. Und dann gibt es natürlich auch die sogenannte TI-Pauschale, über die dann jetzt die ganzen TI-Dienste finanziert werden sollen. Und auch wenn da jetzt der TI-Messenger noch keine verpflichtende Lösung ist in diesem Bundle, ist auch das etwas, wo man dann vielleicht mal mit seinen anderen TI-Anbietern ins Gespräch gehen sollte, dass die vielleicht ein bisschen da auch Platz machen für den TI-Messenger, weil das andere ist jetzt einfach etablierte Software und die wird dann irgendwann auch ein bisschen günstiger oder muss dann irgendwann auch ein bisschen günstiger werden. Und dann kann man das auch als Refinanzierung nutzen dafür.
Wir hatten ja jetzt so den Punkt, aus der eigenen Komfortzone rausgehen, auch selbst vertrieblich auch mal einen Call zu machen. Wir haben dieses Thema gehabt, das Produkt entwickeln mit dem Kunden zusammen sozusagen. Also ihr seid sicherlich auch rausgegangen, so wie sich das anhört, zu einem Zeitpunkt, wo ihr selbst auch noch nicht hundertprozentig überzeugt wart von dem eigenen Produktstand. Aber was ja viele Gründer und Gründerinnen auch falsch machen, dass sie mit einem vermeintlich fertigen Produkt an den Markt gehen, das dann keiner braucht, weil es an der Zielgruppe vorbei entwickelt wurde. Und dann eben auch diese präzise Arbeit an der Datensicherheit und auch einfach diese Checks zu setzen bei der Zertifizierung. Das waren so drei wichtige Erfolgsgeheimnisse, die ihr euch als Firma getragen habt. Aber kannst du nochmal auch ganz persönlich nochmal beschreiben, wo du jetzt in diesen Jahren ganz konkret über dich selbst hinauswachsen musstest? Jetzt gar nicht so die Company, sondern du persönlich.
Also ich glaube, die wichtigste Entwicklung, die ich machen durfte, war die Entwicklung vom Freund zum Chef, so ungefähr. Also wir haben angefangen mit Werkstudenten und das war alles sehr, ja, familiär und ist es auch heute noch. Also wir haben heute noch sehr flache Hierarchien. Ich würde auch sagen, dass ich mit einigen von meinen Mitarbeitenden befreundet bin. Aber natürlich musste ich auch lernen, auch mal eine Ansage zu machen, auch mal Dinge klar zu sagen oder auch Leute auf Fehlverhalten hinzuweisen. Leute, die ich sehr schätze, Leute, bei denen ich dann auch gerne lieber übersehen hätte oder dass sie da vielleicht was falsch machen, was ich im Privaten vielleicht auch wohlwollend irgendwie getan hätte und gesagt habe, naja, komm, das ist sein Bier, der braucht er nichts dran ändern, so ist er halt, ja. Wo ich aber dann als Führungskraft das nicht tun konnte, sondern wo ich als Führungskraft sagen würde, das geht so nicht. Und ich fordere inzwischen auch manche Dinge ein. Das ist mir auch extrem schwer gefallen. Also heute erst habe ich so eine kleine Ansprache ans Team halten müssen, dass sie ein bisschen proaktiver sein müssen, dass sie auch zuverlässiger sein müssen, weil da einfach mal ein paar Sachen in den letzten Wochen nicht richtig erledigt wurden und oder schlecht kommuniziert wurden. Und das sind halt alles Dinge, die fallen mir auch heute noch schwer. Aber die habe ich total nachentwickelt. Also am Anfang habe ich Dinge Wochen vor mir hergeschoben und gar nichts gesagt und mich selbst ständig hinterfragt, ob ich da überhaupt was sagen soll. Und heute ist so diese Rolle als Führungsperson, als Chef, als Manager etwas, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob ich da gut bin, aber ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall besser, als ich es vor 2-3 Jahren gewesen bin.
Ja, spannender Einblick. Also auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, wenn man gründet. Na, Philipp, also hast du jetzt mehrere Punkte angesprochen, die sicherlich draußen, sag ich mal, die Zuhörer triggern. Da vielleicht auch nochmal die Frage verbunden. Ihr habt vor 5 Jahren ja gegründet, hast du gesagt. Das war, also wenn ich richtig gerechnet habe, tatsächlich vor der Corona-Pandemie. Da vielleicht auch nochmal das Thema, hat euch das also sicherlich geholfen, die Entwicklung jetzt in den Jahren der Pandemie, hat euch aber das tatsächlich auch manchmal ein Stück weit überrollt und vor wirklich solche Herausforderungen gestellt, wo du manchmal auch gesagt hättest, okay, also jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo es schwierig wird, oder war es eher Motivation?
Ja, also das war ein ganz komisches, zweischneidiges Schwert für uns, die Corona-Pandemie. Weil auf der einen Seite ist allen klar geworden, dass man was digitalisieren muss, auch in der Gesundheitsbranche, dass es ohne das nicht geht. Und gerade so diese Kommunikation aus der Ferne, also das, was wir jetzt auch gerade machen, ein Videotelefonat oder auch ein Messaging-Tool, das waren natürlich Dinge, wo man auf einmal gemerkt hat, okay, ohne das geht's einfach nicht mehr und wird's auch in Zukunft nicht mehr gehen. Gleichzeitig hatten wir natürlich im Gesundheitswesen auch die Situation, dass eigentlich keiner einen Kopf dafür hatte, sich mit Innovation zu beschäftigen. Sondern alle waren halt so durch Corona blockiert, durch irgendwelche Impfkampagnen, durch irgendwelche Maskenbeschaffungen und so. Das heißt, es war für das Thema Digitalisierung und Innovation sehr wenig Management-Attention da. Und deswegen hat man gesagt, ja, sowas brauchen wir, aber jetzt gerade müssen wir irgendwie mit unseren Telefonlisten halt arbeiten und jetzt gerade müssen wir irgendwie diese Patienten versorgen und jede einzelne Kraft muss sich jetzt damit beschäftigen, was tun wir im tagtäglichen Doing? Dieses Thema, wir führen ein neues Tool ein, was uns langfristig ermöglicht, die Strukturen ein bisschen zu ändern. Dafür war relativ wenig Management Attention da und auch völlig verständlich, sodass wir da, glaube ich, schon auch ausgebremst wurden, so ein bisschen. Vor allem, weil wir einfach noch nicht so gesettelt waren. Wären wir heute, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir heute im Markt einfach schon, ich will jetzt nicht sagen etabliert sind, aber wir haben schon einen gewissen Bekanntheitsgrad und haben auch einen gewissen Kundenstamm, sodass man dann wahrscheinlich, wenn es jetzt so eine Situation gäbe, wären wir wahrscheinlich deutlich besser positioniert, um einfach reinzukommen, weil die Leute wissen, hey, das funktioniert. Das kann man einfach einsetzen. Aber das war halt vor 2 Jahren oder 3 Jahren während der Corona-Pandemie halt noch nicht unbedingt der Fall.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen den Blick zurückgeworfen. Jetzt lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Was steht denn mittel- bis kurzfristig bei euch als nächsten Steps an? Also wir hatten ja die Zertifizierung als großes Thema jetzt gerade, was ganz aktuell bei euch funktioniert hat. Aber was ist denn so in vielleicht im Laufe des Jahres noch geplant bei euch und vielleicht auch das größere Bild, was ist dann in so den nächsten Jahren auch von euch zu erwarten? Wo wollt ihr euch hinbewegen?
Also ich glaube, da haben wir immer 2 Bereiche. Das eine ist der Produktbereich. Da entwickeln wir uns extrem weiter im Bereich Schnittstellen und im Bereich Workflows. Also wir nennen es einfach so. Und Workflow sind insbesondere Prozessautomatisierungen durch digitale Tools, also das heißt, einfach Arbeitsabläufe zu automatisieren. Zum Beispiel das Thema Dokumentation, was ich angesprochen hatte mit diesen Patientenräumen, dass alles, was in den Patientenräumen zum Patienten besprochen wird, auch automatisch in der Patientenakte landet. Das heißt, da haben wir ein automatisches Dokumentationsworkflow, wenn man so will. Und von diesen Workflows, von diesen Automatisierungen wollen wir immer mehr und mehr entwickeln, um das Leben der Ärztinnen und Ärzte besser zu machen. Und da gibt es bei uns eine ganze Reihe an Dingen, die in der Pipeline sind. Zum Beispiel ein digitales Konsil ist etwas, woran wir arbeiten, woran wir nachdenken. Dann gibt es auch das Thema, dass wir zum Beispiel zwischen verschiedenen Einsatzleitstellen Einsatzinformationen automatisiert hin und her schicken können. Das sind also alles so Automatismen, wo dann auch ein Acknowledgement automatisch zurückgeschickt wird und diese ganzen Themen, also all das, was heute irgendwie nochmal händisch oder per Telefon gemacht werden muss, das kann man halt auch über den Messenger automatisieren. Und da werden wir im Produktbereich einfach noch eine ganze Reihe an weiteren Dingen tun, die das den Arbeitsalltag von Ärztinnen und Ärzten einfacher machen wird. Das ist so das eine. Und dann auf der anderen Seite, also auf der unternehmerischen Perspektive fürs Gesamtunternehmen, ist natürlich jetzt die nächste Wachstumsphase anstehend, also so von, ich sag mal, vielleicht sogar Profitabilität anzustreben. Also aktuell verbrennen wir noch Geld, aber dass wir die Umsätze deutlich steigern, die T-Messenger-Zertifizierung jetzt nutzen, um uns noch weiter zu verbreiten. Das ist das eine Thema. Und dann natürlich auch Internationalisierung ist ein Thema. Also ich will in diesem Jahr noch die ersten Kunden in Österreich und der Schweiz gewinnen und im nächsten Jahr auch ganz gerne vielleicht EU-5-Länder angehen. Also das sind schon Themen, die uns da gerade beschäftigen, wo wir, glaube ich, in der nächsten Zeit noch einiges erwarten können.
Ja, das sind spannende Ausblicke, Philipp. Da stellt sich die Frage, die richtet sich jetzt eher wieder persönlich an dich. Jetzt hast du beschrieben, was ihr vorhabt, wie du zur Führungskraft gewachsen bist. Was machst du jetzt aber tatsächlich persönlich morgens, um gesund und fit in den Tag zu starten? Gibt es da ein Geheimnis, um das alles zu wuppen, ne? Die ganzen Herausforderungen, da einfach auch konstant am Ball zu bleiben, fit zu sein?
Ja, also es gibt zwei Dinge, die ich morgens tue. Das eine ist, wir stellen den Wecker ein bisschen früher, damit meine Frau und ich ein bisschen Zeit füreinander haben am Morgen, dass wir in Ruhe zusammen frühstücken können, dass wir vielleicht auch nochmal 10 Minuten einfach im Bett liegen können und reden können. Das sind einfach so die Themen, weil ich persönlich glaube wirklich, dass so das persönliche Umfeld als Gründer einen halt auch total tragen kann. Versuchen wir da also echt dann Zeit zu nehmen, nicht nur für meine Frau, das halt jetzt morgens dann vor allem, aber auch für Freunde und so, damit man einfach da das als Supportsystem hat. Und was ich jetzt seit Neuestem mache, oder das ist seit Neuestem, seit einigen Monaten, dass ich morgens eine Meditation mache, bevor ich anfange zu arbeiten, weil das einfach hilft, nochmal so ein bisschen im Hier und Jetzt zu sein und sich so ein bisschen darauf zu konzentrieren. Ich habe das lange so ein bisschen misstrauisch beäugt und habe gedacht, naja, das machen so die Yoga-Muttis, ne, habe ich immer gedacht. Aber tatsächlich hilft mir das schon, morgens mich einfach nochmal ein bisschen zu sammeln, ein bisschen Klarheit im Kopf zu bekommen. Und das sind also die zwei Themen, die ich morgens so in der Routine mache, um diesem Tag dann auch gestärkt entgegenzublicken.
Und eine Frage, die wir auch mal daran noch anschließen, ist, wenn es so einen Gesundheitsmythos aus deiner Sicht gäbe, den du aus der Welt schaffen könntest, welcher wäre das?
Dass Spinat gesund ist. War eine witzige kleine Anekdote. Tatsächlich damals als, das geht zurück auf eine Studie, die untersucht hat den Eisengehalt von verschiedenen Gemüse. Und sie haben aber eine Sache gemacht. Sie haben bei dem ganzen Gemüse das frische Gemüse genommen, außer bei Spinat. Da haben sie das getrocknete Gemüse genommen und haben dann den Eisengehalt untersucht. Und dadurch war natürlich der Eisengehalt im Spinat deutlich höher, weil es halt weniger Wasser hatte. Aber keiner isst ja trockenen Spinat so. Deswegen war der Eisengehalt einfach deutlich höher. Und der Mythos ist aber, dass aus dieser Studie entstanden, dass dass Spinat besonders viel Eisen enthält und deswegen besonders gesund ist. Ja, das fand ich immer den ganz witzigen Mythos vielleicht.
Und hat dann für die Älteren unter uns auch den Mythos von Popeye gestärkt mit den stahlharten Muskeln. Nee, sehr schön. Diesen Mythos hat noch bisher noch keiner aufgelöst. Deswegen ganz cool. Genau. Matthias, was haben wir noch vergessen?
Lass uns mal kurz rekapitulieren. Also ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir. Philipp, weiß nicht, haben wir noch was vergessen, wo du sagst, das wäre noch eminent wichtig? Wobei, wichtige Frage natürlich am Ende, so ein bisschen auch in die Zukunft geblickt, wer darf sich bei euch melden? Wo seid ihr vielleicht dran, wo ihr sagt, okay, in dem Bereich hätten wir gern noch Kontakte, Intros, wie auch immer. Ja, und wo findet man euch und wer darf sich auch bei euch melden?
Per se darf sich erstmal jeder bei uns melden. Also es ist immer eine Bereicherung. Ich habe es ja eingangs gesagt, man muss mit möglichst vielen Leuten sprechen. Jeder Blickwinkel ist wertvoll. Klar, wir suchen nach wie vor auch Partner, die bereit sind, mit uns Dinge weiterzuentwickeln. Wir haben ja gesagt, wir entwickeln mit Kunden sehr, sehr gerne zusammen Funktionen, die wir dann auch in die Breite tragen können. Bieten sich insbesondere halt Gesundheitseinrichtungen an, also Krankenhäuser ganz besonders, Pflegedienste, Pflegeheime, Arztpraxen, Therapeutenpraxen, also jeder, der selbst Patienten behandelt. Das sind so die, mit denen wir aktuell am meisten zusammenarbeiten. Und da suchen wir auch immer noch weitere Partner, die mit uns da in die Zukunft gehen.
Und die entscheidende Frage natürlich, wo kann man das am besten machen? Also wo kann man euch am besten erreichen? Wo kann man dich auch am besten erreichen? Dann packen wir das natürlich in die Shownotes.
Am besten kann man mich erreichen, mich persönlich am besten über LinkedIn oder per Mail. Ich kann gerne meine Mailadresse auch teilen, das habe ich kein Problem damit. Und ansonsten als Unternehmen haben wir auch ein Kontaktformular auf der Webseite oder man kann auch, da gibt es auch eine info@familyleap.com, da kann man auch hinschreiben. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, uns zu erreichen.
Perfekt, dann packen wir das LinkedIn-Profil, die E-Mail-Adresse und von Famitly die Website-Adresse natürlich in die Shownotes. Und ja, sind gespannt, was sich da an Kontakten vielleicht noch auftut über den Podcast. Und ja, ich sage schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hat mich sehr gefreut.
Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für eure Zeit und für die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu Famitly erzählen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Philipp.